Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört Gottes Wort aus dem Buch des Propheten Micha im 5. Kapitel. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Und er wird der Friede sein. Der Herr segne dieses Wort an unseren Herzen. Amen. Ihr Lieben, wenn ich hier in die Runde frage, kennt ihr Marbach am Neckar, dann würde ich vermuten, da gibt es ein paar nickende, zustimmende Gesichter. Ich vermute aber fast, wenn man ein Stückchen weiter nach dem Osten fährt oder nach dem Süden, dann ist Marbach am Neckar, naja, ein kleiner Ort, irgendwo offensichtlich am Neckar, den nur die Einheimischen kennen. Natürlich die Leute, die dort wohnen und die Leute, die vielleicht dort durchfahren zur Arbeit. Ansonsten Marbach am Neckar, naja, kennt man eigentlich nicht. Als ich meine Frau gefragt habe nach Marbach am Neckar, fiel ihr aber doch gleich sofort was dazu ein. Jetzt will ich nicht in die Runde fragen, Marbach am Neckar ist nämlich ganz berühmt. Das steht in jeder Enzyklopädie, nicht nur in den deutschen, auch im Ausland. Aus einem bestimmten Grund. In Marbach am Neckar wurde Friedrich Schiller geboren. Sein Geburtshaus steht dort. Und deshalb ist der Ort eben dann doch berühmt. Man kennt ihn sonst nicht, aber ein berühmter Sohn aus diesem Ort hat es geschafft in alle Lexikas der Welt. Zu Weihnachten geht es uns ähnlich mit einem kleinen Ort in der Provinz von Juda. Welche Orte fallen uns heute ein auf der Landkarte in Palästina, dort in diesem Landstrich am östlichen Ende vom Mittelmeer? Ja, Jerusalem, Tel Aviv, Damaskus vielleicht noch. Aber das ist ein Ort. Der ist völlig unbedeutend, glaube ich heute auch, aber ist in aller Munde. Bethlehem. In diesen Tagen wird die Weihnachtsgeschichte gelesen und da wird davon die Rede sein, dass Josef sich aufmachte, wegen dieser Volkszählung in die Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum, dass er vom Hause und Geschlechte Davids war. In Bethlehem geboren ist unser Heiland, Jesus Christus. Und deshalb ist Bethlehem eben doch ein berühmter Ort. Zur Zeit vom Propheten Micha war Bethlehem auch ein kleines Dorf. Ohne große Bedeutung, da gab es ein paar Schafhirten und irgendein König hatte mal versucht, dort in Bethlehem eine Garnison aufzubauen, weil das strategisch wohl ganz wichtig war, an der Straße nach Jerusalem, um die zu sichern. Ansonsten Bethlehem halt auch irgendwo da draußen. Und dann schreibt aber der Prophet Micha, und das ist das Erstaunliche, in Gottes Auftrag: Und du, Bethlehem in Ephrata, du bist bei weitem nicht die kleinste unter den Städten in Juda, denn die Ankündigung einer Geburt. Aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Wie erstaunlich diese Ankündigung ist, können wir uns klar machen, wenn wir uns vorstellen, wann der Prophet Micha geschrieben hat. 700 Jahre vor Jesus. 700 Jahre. Das wäre ungefähr so, wenn man von heute 700 Jahre zurückrechnet, irgendwann im Mittelalter. Das ist eine Zeit, wo die Pest die Völker in Mitteleuropa geplagt hat. Stellt euch vor, da hätte sich jemand hingesetzt und hätte aufgeschrieben, dass im 20. Jahrhundert in einem kleinen Ort in Pommern in Wirsitz, kennt ihn irgendjemand? Nein. Jemand geboren wird, der Mann, der die Raketen baut, um zum Mond zu fliegen. Werner von Braun, wenn man den Namen kennt. Wenn wir uns das vorstellen, dass jemand im Mittelalter das vorausgesagt hätte, völlig undenkbar. Aber das ist das Erstaunliche an Gottes Wort. Das ist das Erstaunliche an der Bibel. Das ist das Erstaunliche an diesem Prophetenwort. Der Prophet Micha sagt in Gottes Auftrag etwas, was 700 Jahre später geschehen kann. Er soll, er sagt etwas, was zu seiner Zeit garantiert noch niemand wissen kann. Du Bethlehem Ephrata bist bei weitem nicht die kleinste Stadt in Juda, oder du bist eine kleine Stadt in Juda. Da ist schwierig mit der Übersetzung und wir kennen es eben aus dem Matthäusevangelium. Da steht dann, du bist mitnichten die kleinste Stadt in Juda. Nämlich als die Weisen eingeladen von dem Stern nach Juda kommen, um den neugeborenen König zu huldigen. Und natürlich, ganz logisch, in die Hauptstadt gehen, zum Königssitz und bei Herodes anfragen und den neugeborenen König huldigen würden wollen und dort ins Leere greifen. Und erst dieses Prophetenwort aus alter Zeit weist ihnen dann den Weg, eben nach Bethlehem in Ephrata. Wie kann das sein? Wie konnte der Prophet das wissen? Ja, der Prophet wusste es nicht, aber Gott hat es ihm gegeben. Und da sehen wir etwas über die Zusagen in der Bibel. Gott ist der Herr der Weltgeschichte. Er kennt die Vergangenheit, er leitet die Gegenwart, hat alles in seiner Hand und auch die Zukunft. Und wenn er eine Aussage macht, eine Verheißung über die Zukunft, dann ist sie wahr. Denn Gott hat den Überblick. Er weiß, was kommen wird. Und wir können uns darauf verlassen, dass das, was er zusagt, tatsächlich eintrifft. So wie er 700 Jahre vorher ankündigen lassen hat, der Heiland wird in Bethlehem geboren. So stimmt auch das, was er uns für heute zusagt. Wenn wir da lesen, schon auf den ersten Seiten der Bibel, solange die Erde steht, wird nicht aufhören. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Da können wir uns drauf verlassen. Gott weiß, was kommen wird. Er weiß, was er vorhat mit dieser Erde. Solange diese Erde steht, Klimaänderungen hin und her, die Abläufe in der Natur, die zu Saat und Ernte führen, die unser Leben ernähren, die werden nicht aufhören. Glaubst du das? Verlass dich drauf, das hat Gott zugesagt. Da können wir alle Sorgen, die uns da kommen, getrost auf ihn werfen. Er weiß, wie es kommt, er weiß, was er vorhat. Und er hat natürlich auch gesagt, dass die Erde nicht immer stehen wird, sondern dass Jesus wiederkommen wird, einmal am jüngsten Tag, und die Seinen zu sich nehmen wird. Er hat zugesagt, dass er in den Wolken des Himmels wiederkommen wird und dieser Zeit und diesem Leben ein Ende bereiten wird und eine neue Welt schaffen wird. Glaubst du das? Wir können uns darauf verlassen. Gott hat es gesagt. Er weiß, was sein wird. Er hat es in seiner Hand. Das können wir aus diesem Prophetenspruch oder aus dieser Tatsache, dass Micha schon hinweisen konnte auf Bethlehem, lernen. Gott hält seine Zusagen, er macht sie wahr. Es stimmt, Jesus hat deine Schuld getragen vor Gott. Wenn du ins Grübeln kommst, kann ich denn eigentlich vor Gott treten mit meinen Gebeten? Ich bin doch da und dort schuldig geworden. Muss er sich nicht eigentlich abwenden, der heilige, gerechte Gott, und sagen, du willst als Bittsteller zu mir kommen? Ja, er hat es zugesagt. Er hat uns eingeladen, zu ihm zu kommen. mit unserem Gebeten und ihnen zu bitten, wie die lieben Kinder, ihren lieben Vater. Denn Jesus hat unsere Schuld weggenommen, ans Kreuz getragen. Das hat er zugesagt. Das stimmt, das ist Tatsache, das ist Fakt. Er, Jesus, trug unsere Krankheit, damit wir durch seine Wunden heil werden. Und so haben wir Zugang zu Gott. Verlass dich drauf, er hat es zugesagt, er wird es tun. Aber dann können wir noch weiterschauen in diesem Prophetenwort und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda. Warum das? Eine kleine, unbedeutende Stadt, nicht mal 1000 Leute haben dort gewohnt. So sagt es dieser Begriff für eine kleine Stadt. Wäre doch so viel sinnvoller gewesen, wenn Jesus in Jerusalem im Königspalast oder im Tempel geboren worden wäre. Da hätten alle gleich Bescheid gewusst. Auch die Weisen aus dem Morgenland haben ja vermutet, dass er dort sein wird, der Königssohn. Nein, Gott macht's anders. Er erwählt nicht das, was aus Ansehen hat, was berühmt ist vor dieser Welt. Gott baut ein unsichtbares Reich. Und da können wir die biblische Geschichte durchgehen. Da war am Anfang der biblischen Geschichte Isaak, der zwei Söhne hatte, Esau und Jakob. Der Esau war der Erstgeborene, der hatte das Recht, die Familie weiterzuführen. Doch Gott hat es schon anders entschieden. Jakob, der sollte der Stammvater des Gottesvolkes werden. Oder wenn wir einmal bei Bethlehem sind, da war ja schon lange vor dem Propheten Micha mal was los gewesen. Da kam der Prophet Samuel, um den neuen König zu krönen für Israel. Und der Isai präsentiert stolz seine Söhne, den Erstgeborenen. Und als Samuel sagt, ne, dann nicht, dann den Zweiten und den Dritten, diese Herren, die schon ein bisschen Lebenserfahrung haben, die würdig waren, vielleicht erwählt zu werden als König für Israel. Und Samuel muss bei einem nach dem anderen sagen, nein, nein. Und dann, ach ja, da ist noch der Kleine, den haben wir draußen bei den Schafen gelassen, der passt auf die Herden auf. Und dann sollte der kommen, David. Und der war es, den hat Gott auserwählt, dass er der König sein sollte. Oder als es darum ging, die Mutter auszuwählen für die Christgeburt. Wer sollte es sein? Eine angesehene Dame aus bekanntem Adel, sicherlich wieder in Jerusalem. Nein, Gott wählt die aus, die wir so schnell übersehen. Die Unbekannten, die Niedrigen. Er geht, der Engel wird geschickt nach Nazareth. Weit draußen, in der Provinz, zu einem Mädchen, ganz unbekannt, Maria. Und die bekommt den Auftrag, die Mutter des Herrn zu sein. Da steckt ein Prinzip dahinter. Maria besingt es dann in diesem Lobgesang, den wir als Magnificat kennen. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hochmütig sind in ihres Herzens Sinn. Andererseits, er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Wird Gott dich erwählen für seinen Dienst? Hast du genügend studiert? Hast du genügend gelernt? Bist du fleißig genug? Bringst du die Qualifikation mit, um in Gottes Reich eine Rolle spielen zu können? Bist du fleißig genug gewesen, ehrlich genug, innovativ genug, um diesem König zu dienen? Bist du rein genug, um vor Gott treten zu können? Ihr merkt schon, die Fragen sind alle falsch gestellt. Gott sucht nicht die Gewaltigen. Er sucht nicht die Gebildeten. Als Jesus dann die Jünger ausgewählt hat, da ging er nicht an die Tempel-Universität, um die besten Nachwuchskader sich auszusuchen. Nein, er ging nach Galiläa, an den See Genezareth und wählte Fischer aus, ungebildete Leute. Was niedrig ist, vor dieser Welt, was demütig ist, die hungrig sind, ihr wisst ja, diesen geistlichen Hunger, die füllt er mit Gütern, die hat er ausgewählt. Ja, du bist ihm recht. So recht wie dieses unbedeutende Mädchen aus Nazareth. Du bist ihm recht, wenn du zu diesen Demütigen gehörst, die sich eben nicht vor Gott hinstellen und präsentieren und sagen, ich bin aus adeligem Hause, ich bin ehrlich und gerecht und habe so viel geopfert und so viel getan und so viel gelernt und so weiter und so weiter. Du bist ihm recht, wenn du zu den Niedrigen gehörst, zu diesen Hungrigen, die hungrig sind nach Gerechtigkeit, wenn du als zu den Stolzen gehörst, die vor Gott treten, dann wird er dich erst in die Schule der Demut schicken müssen. Du bist ihm recht. Egal, ob du aus einem kleinen Dorf stammst oder aus einer großen Stadt, egal, ob du edle Vorfahren hast oder vielleicht nicht mal deine Großeltern kennst, Gott schaut nicht auf Ehre und Ansehen vor dieser Welt, die Hungrigen füllt er mit Gütern. Er kommt in diese Welt arm, in einer Futterkrippe, im Stall, um die zu erlösen, die arm und krank sind. Er ist nicht zu den Satten gesandt, nicht zu den Gerechten, zu den Selbstgerechten. Er kommt zu uns. Und du, Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Da geht es also nochmal um das Geburtsdatum. Wann ging es los? Wir brauchen ja bloß auf dem Kalender zu gucken. 2015, vor 2015 Jahren, begann unsere Zeitrechnung. Wir wissen inzwischen, dass der Mönch, der wohl im 4. Jahrhundert versucht hat, zurückzurechnen, wann, in welchem Jahr eigentlich die Christgeburt stattgefunden hat, dass der sich möglichst höchstwahrscheinlich verrechnet hat. Herodes war da schon tot, nach anderen Quellen. Aber es ist eigentlich auch egal. Denn eine Zeitangabe wie das Geburtsjahr von Jesus ist noch in einem anderen Sinn unzutreffend. Dessen Ausgang, dessen Anfang, dessen Geburt von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist, lässt Gott uns wissen durch den Propheten. Dessen Ausgang von Anfang steht in der Luther-Übersetzung, wenn man auf das Wort in der Ursprache schaut, als dessen Beginn im fernen Osten war, aber Osten auch im übertragenen Sinn, ganz weit dort draußen vor dem, wo alles begann. Und von Ewigkeit her. Das Kind in der Krippe, das Maria zur Welt gebracht hat, das ist der ewige Herr, der eben nicht im Jahr 0 oder 6 vor oder wann immer das gewesen sein muss, geboren schon in diese Welt, Mensch geworden ist, aber der schon vor allem Beginn, vor allem Anfang da war. Wenn wir die Weihnachtsgeschichte dann lesen im Johannesevangelium, da ist sie ja so mit tiefgründigen Worten fast ein bisschen philosophisch aufgeschrieben, da heißt es, am Anfang war das Wort. Das Wort ist, da ist Jesus gemeint. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war am Anfang bei Gott und alle Dinge sind durch dasselbe gemacht. Ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Das meint der Prophet und er sagt, das ist ein Ausgang in der Ferne am Anfang, vor dem Anfang des Anfangs war, der von Ewigkeit her gewesen ist. Jesus, das Kind in der Krippe, was so unscheinbar aussieht, das ist der Schöpfer der Welt, der mit dabei war, das ewige Wort. Und da merken wir die Größe von dem, was wir feiern zu Weihnachten. Gott, der so viel Weisheit hat, diese Welt zu schaffen und all das Leben in Bewegung zu setzen und all die Wunder der Schöpfung in Bewegung zu setzen. Er, der ewige Herr, der uns Menschen geschaffen hat als seine Geschöpfe, die er liebt. Er, der ewige Herr, der zusehen musste, wie sich die Menschen von ihm abgewandt haben und das Heft des Handelns in ihre eigene Hand nehmen wollten, und dann ging alles schief. Er, unser himmlischer Vater, schickt seinen Sohn. Er selbst kommt in diese Welt, um ein Kind zu werden, um ein Knecht zu werden, um arm und gering zu werden, um menschliche Gestalt anzunehmen. Gott wird Mensch. Oder wie es im Johannesevangelium dann heißt, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen ihn, und dann schreibt er aber, wir sahen seine Herrlichkeit. Immer wieder mal hat er es durchblicken lassen, diese Herrlichkeit mit den Wundern, die er getan hat, dass er den Sturm stillen konnte, dass er Kranke heilen konnte, sogar Tote auferwecken konnte. Der da geboren wird, ist Gott. Und ihr Lieben, das macht Weihnachten zu Weihnachten. Was ist das Typische für Weihnachten? Es mag der Weihnachtsbaum sein oder der Glühwein oder die Plätzchen und die gemütliche Stimmung in der Familie und die Dunkelheit draußen, die und dann die Kerzen so hell leuchten lässt. Das merkt man, wenn die Sonne drauf scheint, dann sieht man die Kerzen fast gar nicht. All das, ja, macht vielleicht Weihnachten aus. Aber alle säkularen Weihnachtsgeschichten, die man sich so anschauen kann in diesen Tagen oder die man erzählt bekommt, die handelt dann irgendwie von dem Frieden, der eigentlich sein sollte, aber dann doch schief geht, wo die Familienfeiern dann doch nicht so gelingen und so weiter und so weiter. Aber das ist schön, wenn es zu Weihnachten so ist, aber das Eigentliche ist, Gott ist unser Bruder geworden. Gott ist in die Welt gekommen. In Bethlehem wurde geboren der von allem Anfang, vor allem Anfang von Ewigkeit her gewesen ist. Und was wird er tun? Er wird weiden in der Kraft. Er wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes. Und er wird der Friede sein. Ja, das ist wieder so widersprüchlich. Einerseits wird er weiden, er wird helfen, er wird für seine Kinder, sein Volk da sein, wie der Hirte für die Schafe, der sich darum kümmert, dass die Schafe frische Weide haben. Aber er wird es mit Macht tun, mit der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes. Das ist das Geheimnis. Wie Gott handelt in dieser Welt, er handelt durch seine Gnade. Er erniedrigt sich selbst, er wird geboren draußen in Bethlehem, irgendwo, wo ihn die Weisen aus dem Morgenland beinahe übersehen hätten. Er lässt eine unbedeutende Frau aus der Provinz seine Mutter sein, Maria. Er, der ewige Gott, steigt herab zu den Menschen und damit übt er Macht aus. Damit nicht, dass er sich eine Armee sammelt oder populistische Phrasen trischt, dass die Leute ihm nachlaufen. Die waren alle enttäuscht von ihm. Die haben alle gebrüllt, dann kreuzige ihn. Aber gerade dadurch hat er seinen Thron bestiegen. Er regiert mit seiner Gnade. Gott erniedrigt sich, wird arm und gering. Sein Weg führt ans Kreuz und zum leeren Grab am Ostermorgen. Sein Weg führt zum Berg der Himmelfahrt, wo er dann zusehends verschwindet vor den Augen der Jünger und die wird dann die Zusage bekommen, so wird er wiederkommen. Er regiert. Er ist der Friede. Nun, der Friede, den die Engel besungen haben auf den Feldern von Bethlehem, als sie es den Hirten gesagt haben, und Friede auf Erden, die Kriege gingen weiter. Die Armen blieben arm, die Reichen wurden reicher. Streit und Zank gab es immer wieder und wir sehen es auch, wie nah die Einschläge auch kommen für uns, wo überall Krieg und Unfriede ist. Und die Menschen von zu Hause aufbrechen und denken, irgendwo anders muss es eine heile Welt geben. Aber er ist unser Friede. Er hat den Frieden hergestellt in deinem Herzen. Da will er regieren. Dass du weißt, du hast Friede mit Gott. Du kannst zu Gott beten. Du kannst mit deinen Sorgen zu ihm kommen. Er hat einen Plan für dein Leben auch. Er ist der Friede. Gib's Gott. Dass wir nach Bethlehem blicken können, dass wir mitgehen können nach Bethlehem sozusagen in diesen Tagen und diesen König anbeten, der an diese Welt gekommen ist, der Herr der Geschichte ist, der 700 Jahre vorher schon voraussagen konnte, was sein wird, der sich erniedrigt und schwach wird und dadurch regiert durch seine Gnade. Gib's Gott, dass dieser Friede in unseren Herzen regiert, in diesem Weihnachtsfest und darüber hinaus. Dass wir wissen, wir haben Frieden mit Gott. Und einmal wird er wiederkommen, um uns heimzuholen in das Land, wo er jetzt schon ist. Wo er uns eine Wohnung bereitet hat, dorthin, wo er abwischen wird alle Tränen und wo es kein Leid und kein Geschrei mehr geben wird. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.